Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ey, jeden Morgen seit ein paar Wochen rotzi, 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 ne? Und der Schnodder läuft so richtig schön hinten am Hals runter. Die Augen sind verquollen, Tränen. Hallo Heuschnupfen, schön, dass wir uns auch in diesem Jahr wieder kennenlernen. Hahaha. Ja, ihr seid nicht allein, dem Niklas geht's genauso.
Also ich habe im Grunde jedes Jahr im Frühjahr das Gefühl, einfach deutlich gestresster zu sein als sonst im Jahr. Und dann auch eben noch Stimmungsschwankungen, die so dazukommen. Das ist schon meistens eine sehr schwierige Zeit, zumal man natürlich auch sieht, wie alle sich irgendwie über das schöne Wetter freuen im Frühling und irgendwie in den Eisdielen draußen sitzen und man selber wünscht sich eigentlich nur noch den nächsten Platzregen so herbei.
Ja, das ist aber auch wirklich bescheuert und es nervt natürlich total, das mit der Allergie. Ich finde ja diese ganzen Hausmittelchen, abends nochmal Haare waschen oder so, ne, bringen unterm Strich nicht so richtig viel. Oder habt ihr da vielleicht andere Erfahrungen gemacht? Wir wollten es nochmal wissen und Tipps und Tricks, wie ihr den Allergiesymptomen ein bisschen Abhilfe schaffen könnt. Die gibt es im frischen Podcast vom Update. Heute ist Montag, der 15. April. Außerdem gucken wir auf das, was Nordrhein-Westfalen vorhat. Die wollen nämlich als erstes Bundesland NRW-Medizinstudenten nicht mehr nur allein nach der Abi-Note auswählen, sondern es sollen jetzt auch die sozialen Kompetenzen zählen, also so Werte wie Empathie. Ja? Nicht nur die 1 auf dem Zeugnis ist wichtig. Ja, das ist eine gute Idee, denn dann ließen sich Situationen wie diese hier vielleicht vermeiden.
In der Notfallambulanz drückte dann so ein junger Arzt auf meinem geschwollenen Knöchel rum und sagte:
Da habe ich aber schon mal besser rasierte Beine gesehen.
Ist wirklich so passiert, und zwar unserer Reporterin, der Rebecca Endler. Gebrochener Knöchel und dann noch so ein Spruch kann man natürlich mega gebrauchen in so einer Situation. Macht die Sozialkompetenz aus Menschen bessere Mediziner und Medizinerinnen? Und kann man das überhaupt so richtig abtesten? Antworten gibt's in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Auf einmal waren sie weg, von heute auf morgen. Keine Chance, sich zu verabschieden, irgendwas zu erklären. 267 Schülerinnen sind entführt worden, heute vor 5 Jahren im Nordosten von Nigeria von der Terrororganisation Boko Haram. Der Hashtag Bring Back Our Girls ist um die Welt gegangen und hat Druck aufgebaut bei der nigerianischen Regierung. 82 verschleppte Mädchen sind freigelassen worden. Manche konnten sogar selbst flüchten, aber 112 von ihnen sind nach wie vor in der Gewalt von Boko Haram. Einige wahrscheinlich auch verstorben. So genau kann man das gar nicht sagen. Die Angehörigen werfen der Regierung zum Jahrestag vor, dass sie viel zu wenig unternimmt, um eben diese jungen Frauen auch zu befreien. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki in Rabat kann uns mehr dazu sagen. Dunja, tut die Regierung tatsächlich zu wenig für diese Mädchen, die nach wie vor in der Gewalt sind von Boko Haram?
Das ist schwierig einzuschätzen, weil wir einfach sehr, sehr wenig Informationen über den Verbleib der Schülerinnen haben. Und die Gründerin eben genau dieser Kampagne Bring Back Our Girls, die sagen, wir versuchen zwar immer wieder Druck auszuüben auf die Regierung, aber es scheint, als ob die unsere Mädchen vergessen hat. Sie sagen, sie hören nichts Konkretes von der Regierung, werden nicht informiert und sie wissen auch überhaupt nicht, ob die Regierung sich noch um die Chibok-Schülerinnen bemüht. Vor etwa 2 Jahren hatte die nigerianische Regierung ja einige Chibok-Girls durch Verhandlungen mit Boko Haram befreit, aber man muss sagen, seitdem ist es recht ruhig geworden.
Weiß man denn irgendwas darüber, wie es diesen Mädchen geht bei den Entführern? Hat man irgendwo mal eine Information aufschnappen können? Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, es ist schwierig, überhaupt an Informationen zu kommen.
Ja, die geretteten Mädchen oder man muss ja sagen Frauen heute versuchen ihr Leben so gut es eben geht weiterzuleben, was natürlich schwierig ist. Sie haben sexuelle Gewalt erlebt, militärische Auseinandersetzungen, Gefangenschaft über Jahre. Einige Chibok-Mädchen, das sagen auch die Gründerin von Bring Back Our Girls, leben mittlerweile in den USA, können dort zur Schule gehen, studieren. Andere sind in ihr Heimatdorf Chibok zurückgekehrt. Aber viele junge Frauen, die eben über Jahre Gefangene von Boko Haram waren, die mit den Kämpfern zwangsverheiratet waren, die Kinder heute haben von diesen Terrorkämpfern. Da ist auch für viele die Integration und das alte Leben einfach schwierig, weil auch manche Nigerianer im Heimatdorf aus der eigenen Community fürchten, dass diese ehemaligen Schülerinnen eben zu Boko Haram übergelaufen sein könnten. Also sehr schwierig.
Das heißt, sie haben wirklich auch ein Problem, weil sie jetzt eben Kinder haben von diesen Entführern und werden im Endeffekt ausgegrenzt, ja?
ja, die Gefahr oder auch die Furcht besteht halt einfach von, ich sag mal, der Dorfgemeinschaft. Es geht ja nicht nur um die Chibok Girls, es sind ja hunderte, wenn nicht sogar tausende Mädchen und Jungen, muss man auch sagen, von Boko Haram entführt worden. Und wenn die zurückkommen, eben weil Boko Haram auch Jugendliche dafür missbraucht, zum Beispiel Selbstmordattentate zu begehen, deswegen ist einfach auch die Angst bei anderen Nigerianern recht groß.
Das heißt, diese Entführungen passieren nach wie vor?
Diese Entführungen passieren nach wie vor. Sie passieren nicht nur Mädchen und jungen Frauen, Kindern, sie passieren auch Jungen und natürlich auch jungen Männern, die missbraucht werden oder ausgebildet werden als Kämpfer, ja.
Du hast ja gerade schon gesagt, einige Mädchen haben die Möglichkeit bekommen, über Spenden in die USA zu gehen, dort zu studieren. Was ist denn mit denen, die bleiben? Werden die auch irgendwie unterstützt, finanziell zum Beispiel?
Also es gibt verschiedene Organisationen, die sich kümmern. Auch die Gründerin von Bring Back Our Girls versuchen, die Mädchen uns zu unterstützen. Aber was wir darüber wissen, ist wirklich recht wenig. Es wurde angekündigt im Vorhinein auf einer großen Pressekonferenz, auch als vor 2 Jahren Mädchen durch Verhandlungen mit Boko Haram freigepresst wurden von der Regierung, dass man sich kümmern wird, dass man denen auch psychologische Hilfe an die Hand geben wird. Aber was wir eigentlich hören aus Nigeria ist es, dass diese Mädchen oder wie gesagt heute jungen Frauen und Mütter es sehr, sehr schwierig haben.
Welche Folgen hat das denn eigentlich langfristig? Also eben jetzt auch für diese Stadt, wo diese Mädchen entführt wurden. Also hat sich da was geändert, habe ich mich gefragt. Also haben die Eltern zum Beispiel Angst, ihre Kinder in die Schule zu schicken, weil sie vielleicht befürchten, da findet wieder eine Entführung statt. Könnte ja sein, theoretisch.
Auf jeden Fall. Also die Angst besteht bei Eltern, bei Jugendlichen, gerade im Nordosten Nigerias, wo die Terrormiliz Boko Haram auch wütet, dass eben auf dem Weg zur Schule, in der Schule Entführungen stattfinden können, aber auch Anschläge stattfinden können. Also die Furcht, die Sorge, die ist relativ kurz, relativ groß. Und da ist natürlich auch die Frage, was passiert denn, wenn Kinder sich nicht mehr trauen, in die Schule zu gehen? Was ist mit deren Zukunft? Aber natürlich ist diese Bedrohung von Boko Haram noch viel, viel weitreichender. Boko Haram hat Millionen Nigerianer zu Flüchtlingen im eigenen Land gemacht. Eine Stadt im Nordosten des Landes, Maiduguri, die hat heute doppelt so viele Einwohner durch eben diese Flüchtlinge, die um knappe Ressourcen wie Jobs, Bildung, Gesundheit und Nahrungsmittel konkurrieren. Oder es gibt auch ein anderes Beispiel. Viele Landwirte sind geflohen wegen Boko Haram, haben ihre Felder verwaist zurückgelassen und die bauen heute eben nicht mehr dringend benötigte Nahrungsmittel an. Dazu kommen dann noch andere Konflikte, die es ebenfalls im Land gibt. Also so unterm Strich muss man sagen, die Situation in Nigeria, die verschärft sich leider weiter.
Dunja, danke an dich für diese aktuellen Informationen. Dunja Sadaki aus Rabat hat uns noch mehr Infos geliefert. Ja, zum Jahrestag vor 5 Jahren, in der Nacht vom 14. auf den 15. April 2014, sind eben im Nordosten von Nigeria 276 Schülerinnen entführt worden. Einige von ihnen, über 100, sind nach wie vor in der Gewalt von Boko Haram.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Empathie ist keine Creme und das ist schade, denn wenn man es schaffen würde, nur durchs Eincremen empathischer zu werden, ich wette mit euch, wir hätten ein paar Probleme weniger auf dieser Welt. Mitfühlen zu können, was andere Personen erleben, was sie durchmachen, das ist gut und das ist wichtig für beide Seiten und es hilft auch weiter im Job, zum Beispiel, wenn man Arzt oder Ärztin werden möchte. Das Land Nordrhein-Westfalen hat jetzt entschieden, es soll einen Test geben für Medizinstudenten, Studentinnen und zwar für Empathie und Warmherzigkeit. Das soll mit einfließen, diese Bewertung bei der Studienplatzvergabe und bei einem Teil der Platzvergabe eben auch stärker bewertet werden als die reine Abi-Note, die ja meistens ja irgendwas mit 1 muss davor stehen, um eben überhaupt Medizin studieren zu können. Klingt ganz sinnvoll, oder? Was meint ihr? Macht die Sozialkompetenz aus Menschen bessere Mediziner und Medizinerinnen? Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich umgehört.
Ich bin mal auf einer vereisten Treppe umgeknickt. Schmerzhaft und scheiße. In der Notfallambulanz drückte dann so ein junger Arzt auf meinem geschwollenen Knöchel rum und sagte:
Da habe ich aber schon mal besser rasierte Beine gesehen.
Okay, also ein Test für Sozialkompetenz unter Medizinern hätte diese Katastrophe eines Halbgotts in Weiß wahrscheinlich zu verhindern gewusst. Auf Beratungsportalen, wo Patientinnen ihre Ärztinnen und Ärzte beurteilen können, wird vor allem eins deutlich. Wichtigstes Kriterium bei der Punktevergabe ist nicht unbedingt ein Heilungserfolg, sondern eher, ob der oder diejenige wirklich zugehört hat, einen ernst genommen hat.
Ja, das ist schon sehr wichtig. Ne, es gibt Ärzte, die gehen auf einem drauf ein Das gibt auch wieder welche, die sehen halt alles so negativ, da bist du quasi nur eine Nummer.
Ja, es geht schon um Empathie und die Zeit zuzuhören und dass man sich ernst genommen fühlt, das erlebe ich durchaus unterschiedlich.
Und gerade deswegen sollen jetzt auch Warmherzigkeit und emotionale Stabilität beim Aussieben helfen.
Also ich glaube, das ist der ideale Weg. Vieles, was man im Medizinstudium lernt, das wurde mir damals von älteren Semestern gesagt, kann ein Affe im Anzug. Mit anderen Worten, man muss sich wirklich nur auf den Hintern setzen und ackern, ackern, ackern. Und dann quetscht man das Wissen halt in sich rein. Dafür muss ich jetzt nicht irgendwie ein Genie sein.
Geschweige denn ein netter Mensch. Johannes Wimmer ist Notfallmediziner und natürlich nicht der Typ, der damals meinen Bänderriss verarztet hat. Er sieht in den neuen Auswahlkriterien eine Chance.
Wichtig ist in der Medizin natürlich der menschliche Umgang. Und deswegen würde ich schon sagen, Menschen, die vielleicht nicht ein ganz so geiles Abi haben, aber einfach menschlich wirklich die Top-Versorger sind, wo auf dem Schulhof schon jeder mit dem aufgeschlagenen Knie hingelaufen ist, die sollten eigentlich auch einen Studienplatz bekommen.
Es gibt unter den BewerberInnen um die Medizinplatzvergabe große Unterschiede, was die sozialen Kompetenzen angeht. Und eine Art Assessment Center könnte bei der Platzvergabe helfen, besonderes Potenzial zu erkennen, auch wenn die Abi-Note eben nicht 1, war. Aber, und das ist jetzt ein ziemlich großes Aber,
das Einzige, was mir sozusagen fehlt an dieser Feststellung oder an diesem Auswahlkriterium ist, dass damit noch nicht die wichtige Komponente beinhaltet ist, genau Empathie eben auch zu trainieren.
Das ist Tobias Esch. Er ist Leiter des Instituts für integrative Gesundheitsforschung und Förderung an der Universität Witten-Herdecke. Empathie, so der momentane Forschungsstand, ist eben nicht eine stabile, angeborene Fähigkeit, die über die Jahre unveränderbar bleibt. Empathie lässt sich trainieren und sie verändert dabei neurologisch unser Gehirn.
Wir haben heute eine ganze Reihe von Studien, die unter dem Obertitel Train the Trainer zeigen, dass wenn man Empathie quasi oder Achtsamkeit, Zugewandtheit trainiert, das auch Auswirkungen auf den Patienten und die Patientenbehandlung hat.
Ärztinnen und Ärzte werden also besser, je besser sie sich in ihre Patientinnen hineinversetzen können. Tobias Esch sagt, das geht sogar so weit, dass man einen besseren Behandlungseffekt bei Patienten beobachten konnte, lediglich dadurch, dass die Medizinerinnen in ihrer Empathiefähigkeit geschult wurden. Patienten merken das.
Wenn ein Arzt das Zwischenmenschliche gut bedenkt, denke ich, ist das schon ein großer Teil auch des Heilprozesses.
Problem ist aber, in Deutschland hat man sich bisher dafür wenig interessiert. Anders als in den USA zum Beispiel. Da liegt in der Ausbildung ein starker Fokus auf Empathie und Kommunikation. Tobias Esch findet also,
dass diese Inhalte aber unbedingt in das Curriculum der Medizinerausbildung gehören, denn Empathie lässt sich trainieren und wir wollen doch bitte nicht nur auswählen, sondern auch die Empathiefähigkeit ausbauen und zumindest schützen, denn wir sehen an vielen Beobachtungen und Studien, dass im Laufe eines Medizinstudiums bei vielen, vielen Studierenden die Empathiefähigkeit sogar abnimmt.
Lass das mal sacken. Die Empathiefähigkeit nimmt im Medizinstudium nicht zu, sondern ab. Dabei könnten wir es auch anders haben. Nette Menschen für das Medizinstudium auswählen und diese dann im Studium noch netter und einfühlsamer machen.
Aber nicht, dass am Ende dann nett die kleine Schwester von Scheiße oder so. Ihr wisst schon, als erstes Land wählt NRW Medizinstudenten nicht mehr allein nach der Abi-Note aus, sondern jetzt sollen eben auch soziale Kompetenzen zählen, statt eben nur eine 1 auf dem Zeugnis. Ob das vielleicht was bringen kann, unsere Reporterin Rebecca Endler hat versucht, es rauszufinden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit klar ist, VW hat an Abgaswerten rummanipuliert, also seit 3,5 Jahren, gab es weltweit ja eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren, Anklagen, Gerichtsprozessen. Vor allem in den USA ging es schon hoch bis in die erste Reihe mit einer Anklage gegen den Ex-VW-Chef Martin Winterkorn. Jetzt hat auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig entschieden, dass sie Anklage gegen Winterkorn erhebt. Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was steht drin in der Anklage?
Winterkorn ist mit 4 anderen Managern angeklagt, alle wegen schweren Betrugs, wegen unlauteren Wettbewerbs und wegen Steuerhinterziehung. Und der Vorwurf ist, die Manager sollen gewusst haben, dass VW mit einer Software Abgaswerte manipuliert, aber nichts unternommen haben, damit der Aktienkurs von VW nicht abstürzt.
Um das Unternehmen zu schützen.
Ja, nicht nur, sagt die Staatsanwaltschaft und wird da auch ziemlich deutlich. Sie sagt, dass sie davon ausgeht, dass da auch eigennützige Motive dahinter stecken. Schreibt von möglichst hohen Verkaufszahlen und möglichst hohem Gewinn, weil davon ja auch das Einkommen der Manager abhing und ihre Boni. Einerseits, meint die Staatsanwaltschaft, wurden dadurch die Kunden geschädigt, andererseits aber auch die Aktionäre und der Konzern.
Was bedeutet die Anklage jetzt für Winterkorn?
Das Landgericht Braunschweig muss jetzt erstmal prüfen, ob es zum Prozess kommt. Aber wenn ja, dann wird es dreifach gefährlich für Winterkorn. Einmal drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft, dann, dass ihm seine Boni nachträglich entzogen werden. Und es könnte auch gut sein, dass der VW-Konzern Schadenersatz fordert. Denn dadurch, dass Winterkorn und die anderen Manager mutmaßlich den Skandal vertuscht haben, ist der Schaden für den Konzern größer geworden, weil später deshalb deutlich höhere Geldbußen gegen VW verhängt worden sind.
Gibt es schon Reaktionen auf die Anklage?
Herr Winterkorn selbst hat über seinen Anwalt reagiert. Er hat der Staatsanwaltschaft Vorwürfe gemacht und gesagt, sie habe ihm nicht genug Zeit gegeben, sich auf diese Klage vorzubereiten. Laut dem Anwalt hat die Staatsanwaltschaft ihm vor einer guten Woche eine DVD mit 300 Ordnern Material geschickt. Und er sagt, er habe keine Gelegenheit gehabt, das durchzugucken und sich dazu zu erklären. Der Anwalt meint wörtlich, auf diese Gangart werde er sich jetzt einstellen. Also wenn es zum Prozess kommt, wird es ein harter Kampf werden zwischen beiden Seiten.
Ich habe es eben schon angedeutet, es gibt eine Reihe Staatsanwaltschaften und Gerichte, die sich mit dem Abgasskandal beschäftigen. Kann da jetzt noch mehr kommen?
Ja, kann. Also Deutschland ist im Gegensatz zu den USA, wo der Skandal aufgedeckt wurde, ein bisschen hinterher. Da hat es schon einige Prozesse gegeben mit Vergleichen, bei denen VW Milliarden zahlen musste. Auch die Klage der US-Behörden gegen Winterkorn steht noch. Das heißt, am besten reist er nicht in die USA und auch in kein anderes Land, denn da könnte er auch festgenommen und in die USA überstellt werden. Hier in Deutschland ist es so, die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt noch gegen mehr VW-Manager. Auch da könnten noch Klagen kommen. Und es laufen auch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München gegen Audi-Manager und in Stuttgart bei Porsche.
Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat wegen des Dieselskandals Ex-VW-Chef Martin Winterkorn angeklagt. Wenn es zum Prozess kommt, drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft. Die Infos dazu, die aktuellen von Anne Zuber.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Weide war heute in Köln ganz schlimm. Und Pappel und Birke, Ulme und Buche, die sind auch schon unterwegs gewesen. Ja, es ist natürlich toll, dass es jetzt gerade draußen wieder so schön wird und sonnig und dass es trocken bleibt. Aber damit kommen natürlich auch die Pollen zurück. Und das ist eine ziemlich miese Sache für alle Allergiker. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Dominik Peters ist keiner davon. Aber Dominik, es betrifft ganz schön viele Menschen in Deutschland.
Ja, und ich fühle mit. Ungefähr 12 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Heuschnupfen, was sich ja nicht nur Heu, ne, nicht nur auf Gräser, sondern auch auf Baumpollen bezieht. Und damit ist Heuschnupfen die häufigste Allergie in Deutschland.
Und wer Heuschnupfen hat, der geht natürlich in diesen Tagen nicht ohne Taschentuch aus dem Haus und auch noch ohne andere Hilfsmittel wahrscheinlich,
genau,
auch nicht.
Ja, weil die Nase läuft, weil man ständig niesen muss. Dazu kommt, dass die Augen jucken und oft auch richtig rot sind. Die Nase juckt auch. Also nicht gerade angenehm. Und viele Betroffene können auch nachts nicht schlafen, fühlen sich deswegen niedergeschlagen, können sich schlecht konzentrieren tagsüber auf der Arbeit. All das macht Niklas auch jedes Jahr durch. Der ist unter anderem gegen Birkenpollen allergisch.
Also ich habe im Grunde jedes Jahr im Frühjahr das Gefühl, einfach deutlich gestresster zu sein als sonst im Jahr. Und dann auch eben noch Stimmungsschwankungen, die so dazukommen. Das ist schon meistens eine sehr schwierige Zeit, zumal man natürlich auch sieht, wie alle sich irgendwie über das schöne Wetter freuen im Frühling und irgendwie in den Eisdielen draußen sitzen und man selber wünscht sich eigentlich nur noch den nächsten Platzregen so herbei.
Ja, das ist ja auch absurd von der Situation her, ne? Also ich meine, das hat man gerade auch gehört, das ist schon eine richtige Einschränkung im Alltag.
Ja, die gemeinnützige Europäische Stiftung für Allergieforschung, kurz EKAF, die hat das in Studien auch genauer untersucht und sagt, Schulkinder mit Pollenallergie haben während der Pollensaison ein 40% höheres Risiko, eine Note abzufallen. Und was Autofahren angeht, mit einer Allergie zu fahren, das sei vergleichbar mit einem Alkoholspiegel von 0,5 Promille, sagt der Vorsitzende der Stiftung, Professor Thorsten Zuberbier.
Sie sitzen im Auto, Sie niesen, als Reflex gehen die Augen zu und 8% der Verkehrsunfälle sind auf unbehandelte Allergien zurückzuführen. Das kann also wirklich lebensgefährlich sein.
Ja, ich habe da noch mal ein bisschen genauer nachgefragt, weil mir das mit den 8% tatsächlich sehr viel vorkam.
Auch krass, ja.
Ja, ich habe noch mal nachgefragt und er sagt aber doch, genau so meinte ich das. Sein Tipp für Autofahrer: Klimaanlage auf Umluft schalten, damit keine Außenluft ins Innere des Autos kommt.
Gut, das ist jetzt schon mal ein Tipp. Was können Allergiker sonst noch machen?
Also um langfristig die Ursachen zu bekämpfen, hilft nur eine Immuntherapie, also Hyposensibilisierung, geht in Form von Spritzen, aber auch mit Tabletten oder Tropfen. Das Prinzip ist aber immer das gleiche. Du bekommst den Stoff, gegen den du allergisch bist, in ganz kleinen Dosen verabreicht, sagt Thorsten Zubabier.
Das Immunsystem ist plastisch. Das kann sich wieder daran gewöhnen, dass diese Allergene, die es fälschlicherweise als gefährlich eingestuft hat, gar nicht gefährlich sind.
Ja, das ist aber nichts für auf die Schnelle. So eine Hyposensibilisierung dauert in der Regel 3 Jahre. Es gibt aber auch Medikamente, um die Symptome zu bekämpfen, in Form von Tabletten auch oder Augentropfen, Nasensprays mit verschiedenen entzündungshemmenden Wirkstoffen, Antihistaminika oder Cortison zum Beispiel. Und da wiederum gibt es dann auch so Kombipräparate, wo verschiedene Wirkstoffe miteinander kombiniert werden. Das alles, wenn wir das einnehmen, sollen wir aber vorher am besten mit dem Arzt absprechen und auf keinen Fall selbst verschiedene Medikamente miteinander kombinieren.
Aber ich meine, es gibt ja auch viele Hausmittelchen, die immer so empfohlen werden. Ne? Mach doch am besten mal. Und ich habe gehört, und meine Oma hat schon und meine Schwester schwört auf, weiß ich nicht was.
Ja, ja. Was man machen kann, um sich selbst was Gutes zu tun, ist zum Beispiel inhalieren mit Salzwasser oder mit bestimmten Pflanzen, sagt Thorsten Zubabier.
Viele pflanzliche Inhaltsstoffe haben durchaus auch eine positive Wirkung auf die Atemwege. Pfefferminzöl oder Eukalyptusöl befreit die Atemwege. Ingwer kann hilfreich sein. Allerdings ist das wirklich nur eine Zusatzmaßnahme. Das ist niemals ein Ersatz für die symptomatische Therapie mit den Medikamenten. Dafür reicht es einfach nicht aus.
Ja, und sonst ist der Tipp wahrscheinlich, möglichst keinen Kontakt haben mit Pollen. Ne?
Genau, Allergiker sollten bei starkem Pollenflug möglichst Fenster und Türen geschlossen halten, damit nicht so viele Pollen in die Wohnung kommen. Außerdem öfter mal feucht durchwischen zu Hause und auch die Bettwäsche öfters mal waschen. Außerdem abends vor dem Schlafengehen die Haare waschen, das hast du ja gerade schon mal angesprochen, damit man den ganzen Kram nicht mit ins Bett nimmt. Und außerdem kann es auch helfen, wenn man reinkommt, direkt an der Haustür die Kleidung zu wechseln, um die Wohnung möglichst pollenfrei zu halten.
Nicht zu kontaminieren.
Ja, und wer kann, in den Osterferien zum Beispiel, der fährt entweder ans Meer oder in die Berge. Da sind einfach weniger Pollen unterwegs.
Also ein paar Tipps von uns an alle Allergiegeplagten. Aber wir müssen auch noch mal sagen, das sind natürlich alles so Hausmittelchen, die lindern vielleicht etwas. Aber wir können natürlich auch leider nicht zaubern und die Allergie wegmachen. Wenn wir das könnten, hätten wir schon den Nobelpreis und alles gewonnen, was man gewinnen kann auf dieser Welt. Dominik Peters mit Tipps, was ihr tun könnt, um die Allergiesymptome ein bisschen runterzuschrauben. Habt ihr gehört in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ihr Leben lang werden die das wahrscheinlich erklären müssen. Wie? Ihr seid doch Zwillinge, warum habt ihr nicht am selben Tag Geburtstag? Ja, und dann geht's los, ne? Ja, weil meine Schwester, die ist 3 Monate früher geboren worden als ich und deshalb ist das so. Und dann gucken wahrscheinlich erstmal alle und fragen sich, hä? Wie kann das sein? Wie soll denn das gehen? Ja, das geht und das ist gerade passiert bei Liana und bei Leonie. Das sind 2 Zwillinge, geboren in Köln. Nur ist Liana im November auf die Welt gekommen und die Leonie 97 Tage später. Wie kann das sein? Das kann uns Maggie Barnes-Palochowski sagen, die ist Gynäkologin in Hamburg. Maggie, also wie geht das, dass ein Zwillingskind 3 Monate vor dem anderen geboren wird?
Ja, das ist wirklich eine medizinische Weltsensation, aber gar nicht, weil die Kinder ihren Geburtstag an 2 unterschiedlichen Tagen haben. Das ist zwar sehr selten, aber ab und zu passiert das, sondern weil es den Ärzten gelungen ist, die 2. Geburt um fast 100 Tage hinaus zu zögern. Und das ist wirklich fantastisch. Das bedeutet, dass die 1. Tochter mit 26 Wochen sehr, sehr unreif auf die Welt gekommen ist.
Also ein Frühchen, und sagt man, ne?
Ein extremes Frühchen, genau, mit allen theoretisch möglichen Komplikationen, die dazu gehören. Die 2. hat ein normales Geburtsgewicht, war wahrscheinlich auch kein Frühchen mehr. Und ihr blieb letztendlich diese ganze intensivmedizinische Überwachung und die möglichen Komplikationen einfach erspart geblieben.
Ah, das klingt jetzt aber so, wie du es gerade schilderst, als hätten die Ärzte das dann schon beabsichtigt. Also das Kind Nummer 2, wirklich, dass da versucht wird, dass das eben später auf die Welt kommt, richtig?
Ich kann mir gut vorstellen, dass das im Gespräch mit den Eltern schon zur Sprache gekommen ist, dass es diese Möglichkeit gibt. Das ist leider selten möglich, weil das musst du dir so vorstellen, der 1. Zwilling kommt auf die Welt, der Muttermund ist komplett offen, die Wehen haben schon eingesetzt und in sehr seltenen Fällen gelingt es zum Beispiel durch die wehenhemmenden Medikamente, die Wehen zum Stillstand zu bringen, sodass der 2. Zwilling im Mutterleib bleibt.
Okay, also das wäre so der normale Vorgang, sagst du?
Das ist leider so selten möglich, dass man hier vom normalen Vorgang gar nicht sprechen kann. Ja. Aber wenn das möglich ist, dann ist es definitiv vorteilhaft für den zweiten Zwilling, so wie wir das jetzt an diesem Fall aus Köln sehen.
Und das macht man, um eben dem zweiten Zwilling im Endeffekt ja das Auf-die-Welt-Kommen etwas leichter zu machen, weil er dann eben noch länger Zeit hat, im Mutterleib zu bleiben und sich dort weiterzuentwickeln.
Genau, also für die kleinen Frischen ist es natürlich sehr vorteilhaft, im Mutterleib zu bleiben, damit sie dort weiter wachsen können und sich weiterentwickeln können. Und in dieser Schwangerschaftswoche, in der die Papin bei der ersten Geburt war, wir sprechen von der 26. Woche, zählt letztendlich jeder Tag. Ich denke, dass die Ärzte auch schon sehr froh gewesen wären, wenn die zweite Tochter nach einer Woche oder zwei auf die Welt gekommen wäre.
Welche körperlichen Voraussetzungen muss denn eine Frau eigentlich haben, damit sowas funktioniert?
Es geht weniger um die Voraussetzungen auf der Seite der Mama. Eine sehr wichtige Voraussetzung ist, wie in diesem Fall in Köln, dass jedes Kind einen Mutterkuchen für sich hat, das heißt eine Plazenta. Mhm. Das haben zweieiige Zwillinge eigentlich immer. Die Eineigen dürfen aber auch zwei Plazente haben, also zwei Mutterkuchen, sodass in diesem Fall das auch möglich wäre. Und jedes Kind hatte auch eine Fruchtblase für sich. Das ist auch eine gute Voraussetzung.
Du hast ja eben schon gesagt, also das passiert selten, aber es kommt eben vor. Kannst du irgendwie da noch eine Zahl vielleicht nennen? Also von wie vielen Geburten betrifft das so eine Geburt?
Das kann man so genau nicht beziffern, denn jeder solcher Fälle wird in der Regel publiziert. Das sind wirklich Einzelfälle.
Hast du das denn selbst auch schon mal erlebt? Hast du so eine Geburt schon mal begleitet?
Ich habe eine Geburt begleitet, bei der man versucht hat, die zweite Geburt hinauszuzögern. Das ist ein sehr berühmtes Frühchen geworden, das jüngste Frühchen Europas namens Frieda. Es waren aber ursprünglich zwei, kleiner Kilian und kleine Frieda, zwei Zwillinge. Und ich durfte diese Geburt als junge Gynäkologin im Perinatalzentrum im Klinikum Fulda begleiten. Und zunächst kam der kleine Kilian auf die Welt. Und danach hat mein Chef, Herr Professor Spätling, versucht, die zweite Geburt hinauszuzögern, in der Hoffnung, dass die kleine Frieda noch einige Zeit im Mutterleib bleiben wird. Das hat damals nicht geklappt. Nach einigen Stunden kam die Frieda auf die Welt und sie ist bis heute das jüngste Frühchen in Europa, das ohne Folgen überlebt hat. Und damals war die Schwangerschaft erst 21 Wochen und 5 Tage reif.
Das heißt, wie schwer ist denn oder wie leicht ist denn dann eigentlich so ein Frühchen, wenn das dann auf die Welt kommt?
Sie war 460 Gramm schwer.
Wahnsinn. Und sie hat es geschafft.
Also nicht mal 2 Päckchen Butter.
Ja, was alles möglich ist, ist schon irre. Also Zwillinge mit unterschiedlichen Geburtstagen, wie das sein kann, das hat uns Maggie Barnes-Paduchowski erklärt im Interview in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.